Jetzt muss ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen abschweifen und ausholen. Es ist an der Uni heute so selbstverständlich geworden, dass Wissenschaft Meinung ist. Lehrmeinung. Dass Wissenschaft natürlich subjektiv ist. Dass Wissenschaftler natürlich die Welt so sehen, wie es ihrem Erkenntnisinteresse entspricht. Dass man natürlich nicht einer Meinung sein kann und so weiter und so weiter. Das ist so geläufig, dass man fast schon wieder umgekehrt daran erinnern muss. Leute, ihr seid an der Uni und nicht bei einer Dichterlesung. Es ist denen so geläufig, dass es nur um Meinungen geht in dem Sektor. Dass man daran erinnern muss, diese Meinungen sind dann im Ergebnis schon die verbindlichen Meinungen dieser Gesellschaft über sich. Die Produkte dieser wissenschaftlichen Erziehung sind hinterher die Elite der Gesellschaft. Sie sind hinterher diejenigen, ja, da studieren sie Psychologie und lernen in der Psychologie, dass es 17 verschiedene Theorien gibt, die sich durchaus widersprechen. Dass keiner was Richtiges weiß, dass das auch gar nicht verlangt werden kann und so zu. Und wenn sie die Uni verlassen, dann sind sie die Experten für die Seele. Also hinterher ist es dann doch nicht bloß Meinung und unverbindlich und keiner weiß genau. In der Praxis sind das die Leute und die Ökonomiestudien verlassen, sind dann hinterher diejenigen, die entweder die Firmen leiten oder die Konjunkturprognosen machen oder den Wirtschaftsminister beraten. Sie sind die Experten, die diese Gesellschaft für ihre Abteilungen hervorbringt. In der Uni kriegen sie gesagt, alles bloß Meinung. So ist es also nicht. Es ist, wovon die Rede ist, schon von einem harten Widerspruch. Dass Wissenschaft bloß Meinung sein soll, ist ein Widerspruch. Und der löst sich auch für die Universität nicht in die eine oder in die andere Richtung auf, sodass sie sagen würden, also gut, wenn Wissenschaft, dann nicht Meinung. Oder wenn Meinung, dann nicht Wissenschaft. Nein, man beharrt auf der Gleichung, dass Wissenschaft Meinung sei. Deswegen ist es eben auf der einen Seite so, dass jeder, wenn er sich dann einbringt, eine Meinung äußert. Aber um sich einzubringen, stellt er sich nicht einfach hin wie im Wirtshaus und sagt, ich meine. Da ist dann erstmal verlangt, nehmen wir mal, wie die Wissenschaft dann so läuft, die Examensarbeiten, die Doktorarbeiten, Habilitationen schon gleich. Ja, da muss einer das Fach studieren und den Stand der Forschung fixieren und dann Mängel des Stands der Forschung ausfindig machen, damit er das Recht erwirbt und das Recht sich verschafft, das Fach, um das zu ergänzen, was er zu sagen hat. Also da ist dann schon ein Bezug auf den Stand des Fachs nötig. Da tut man so, wie wenn es einen Korpus von Wissen gäbe. Wenn man sagt, ich komme mit meiner Habilitation im Jahr 2006, ich setze mich auf all die Mängel, die es gibt, oder ich mache lauter Mängel ausfindig, die es rechtfertigen, dass ich mich auch noch äußere. Und dann aber die andere Hälfte. Und dann reicht es ihm aber auch, wenn er sich auch noch äußert. Den Standpunkt. Und dann räume ich die Mängel weg und ersetze das ganze Meinen durch Wissen. Den Standpunkt gibt es auch wieder nicht. Das ist jetzt die erste Fassung dieser sittlichen Verkehrsformen. Man kritisiert sich, aber tautologisch. Die Wissenschaftler haben ja, die merken, dass sie nicht dasselbe sagen, das ist ja klar. Und sie gehen damit um. Sie gehen ein auf das, was die anderen treiben. Eigentlich weisen sie es ja zurück. Jeder meint ja, was ich sage, stimmt. Und was der andere sagt, ist nicht so richtig. Sie gehen aufs andere ein, aber wie? Sie werfen dem anderen vor, er habe ausgelassen, ausgeblendet womöglich, vergessen, was ich sagen will. Das ist, was ich meine. Das ist Kritik, aber es ist tautologisch. Es ist tautologisch im Sinn von, du sagst nicht, was ich sage. Ja, das war ja der Ausgangspunkt. Die Kritik lässt sich der andere gefallen, weil er sie mit demselben Recht zurückgeben kann. Du sagst ja auch nicht, was ich sage. Du vergisst ja auch, du blendest ja auch, du unterschlägst ja auch, was meine Lehre sagt. Jetzt sagen beide einander, du unterschlägst, was ich wichtig finde. Und das kann man sich wunderbar hin und her sagen. Macht einen Vorwurf, aber einen Vorwurf, der den anderen gar nicht trifft. Weil der sagt, der stimmt ja auch, mit deinem befasse ich mich ja nicht, sondern mit meinem. nach der Seite ist, das, ist die, die wissenschaftliche Diskussion, die stattfindet, der totale Widerspruch. Wollte man sagen, es meint halt jeder, was er will, dann bräuchte man sich gar nicht zu streiten. Auch nicht so. Da müsste man auch nicht sagen, du blendest aus, was ich sagen will. Der will halt was anderes. Oder will man auf Wissen raus, dann darf man sich nicht so streiten. Jetzt streiten sie sich aber in einer Weise, in der die Negation der anderen Theorie immer ihre Anerkennung mit einschließt. Insofern ist die Universität, auch wenn keiner mehr laut am Pluralismus leidet und sagt, oh, um unsere Wissenschaft steht es schlecht, wir sind uns nicht einig. Insofern ist die Wissenschaft dauernd damit befasst, dass die Theorien sich widersprechen und sie geht dauernd damit um. Aber halt auf eine so schlechte Weise. Man kann so sagen, es gibt einen Fortschritt in dem Ganzen. Also jetzt war das Ding, jeder beharrt auf dem eigenen und sagt, das andere würde das fehlen lassen, was man selber sagt. Dieses Feststellen und Streiten auf Basis des Widerspruchs in der Sache. Kriegt jetzt aber eine interessante Verschiebung. Und die Verschiebung geht so. Man beklagt nicht mehr das fehlende Wissen, sondern die fehlende Übereinstimmung der Wissenschaftler. Ja, das klingt fast wie dasselbe, ist aber überhaupt nicht dasselbe. Das fehlende Wissen, man könnte sagen, dass die Wissenschaftler sich nicht einig sind, zeigt an, dass sicheres Wissen nicht existiert. Ja? Dann aber sagen, naja, das Problem wäre ja auch schon weg, wenn sie sich einig wären, ist nicht richtig. Weil einigen kann man sich auf alles Mögliche. Ob das Wissen ist, worauf sich geeinigt wird, ist ganz was anderes. Wenn jetzt dann also der Übergang passiert, gelitten wird, aber nicht mehr am fehlenden Wissen, sondern am Streit im Fach, gelitten wird an der Nichtübereinstimmung, dann haben wir was Neues. Dann haben wir eine Bemühung. Eine Bemühung, die nicht mehr auf Beseitigung von Irrtümern zur Herausfindung der Wahrheit geht, sondern zur Beseitigung von Gegensätzen zur Herbeiführung des Friedens im Fach. Also, dann haben wir die andere Seite von du blendest aus, was ich sage. Man besteht einfach darauf, dass man selber einen Aspekt bloß beleuchtet. Das lässt gelten, dass der andere auch bloß einen Aspekt beleuchtet, aber immerhin einen Aspekt beleuchtet. Das mit dem Aspekt ist eine Weise, wie man über gegensätzliche Meinungen an Frieden schließt. Und es ist eine verkehrte Weise, denn Aspekt ist überhaupt nicht, die ganze Auffassung passt überhaupt nicht zu, was eine Theorie ist. Eine Theorie erklärt was, das weiß warum einer Sache, das sagt den inneren Zweck einer Sache, schon gleich, wenn es gesellschaftliche Dinge sind, die innere Zwecke haben. Wenn ich da zu einem anderen Ergebnis komme als ein anderer, dann widerspricht meine ganze Theorie der ganzen anderen. Dann zu sagen, ach Gott, das betrachten wir doch einmal so, du schaust von rechts drauf, ich schaue von links drauf. Das ist ja mehr das Bild, das mit Aspekt angesprochen wird. Ach, ich schaue es halt von der Seite her an. Das negiert vollständig, dass Theorie eine Erklärung ist und nicht quasi eine Perspektive, die man auf einem Berg von oben oder von unten nehmen kann. Dennoch, es ist viel geleistet, wenn die Wissenschaftler untereinander sagen, ja, ich habe halt mehr den makroökonomischen Aspekt, du hast mehr den mikroökonomischen Aspekt. Ich habe mehr den erziehungsphilosophischen, du hast mehr den didaktisch-praktischen Aspekt im Auge. Der Fortgang dieses Umgangs der Wissenschaft mit ihrem inneren Unfrieden führt zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, man stiftet nicht bloß so eine äußere Form der Anerkennung, Aspekt, sondern man bringt die Theorien in ein Verhältnis, steckt den Aspekt schon ein bisschen drin, als ob sie alle ein Beitrag zur Erklärung der Sache wären. Nochmal, einerseits ist es ganz unsachgemäß, denn eine Theorie ist die Erklärung einer Sache, eine falsche oder eine richtige Erklärung. Dann zu sagen, die ist ein Teil der Erklärung, das geht schon eigentlich überhaupt nicht mit dem Zeug. Man kann da nicht Teil sagen, wie man es eben auch bei Aspekt nicht kann. Aber sie stiften jetzt im nächsten Schritt den Frieden, indem sie einfach die Theorien nebeneinander stellen und sagen, jede trägt was bei zur Erklärung der Sache. Und das macht übrigens jedes Lehrbuch. Also jeder, der eine Einführungsveranstaltung in irgendeinem Fach mitkriegt, kriegt den Durchgang vorgeführt. In der Psychologie, von den ganz ersten Anfängen, dem Freud, über die amerikanischen Behavioristen, Skinner und so weiter, über die kognitiven Psychologen, die modernen, die rational sein wollen und so weiter. Jeder kriegt es vorgeführt und sie werden vorgeführt als, sie sind alle Beiträge zur Erklärung des Psychischen. Und das Lustige ist, zum Frieden werden die Theorien dadurch gebracht, dass man einfach einer jeden die Spitze abbricht. Wenn man jeder Theorie ihre Bestimmtheit nimmt, wenn man jede Theorie quasi auf den gleichen Nenner runterbricht, naja, dann widersprechen sie sich nicht mehr. Dann kann man sagen, wir heutigen modernen Psychologen, wir betrachten den Sigmund Freud als einen großen Vorvater von uns. Der hatte damals die Damen der Wiener Gesellschaft und ihre Neurosen vor sich und er hat, will rausgefunden haben, die kämen von einer, von einem schlechten Gewissen in Sachen sexueller Lust. Schlechte Verarbeitung sexueller Bedürfnisse, Unterdrückung, Sublimierung und dann gibt es eine Verdrängung und dann haben sie auf einmal Angst vor Schnecken oder großen Plätzen oder irgendwas. Vollkommen wurscht. Der hat gesagt, diese Damen sind ein bisschen Meschugge und nicht so recht realitätstüchtig, weil sie mit ihrem Sexualleben so unterdrückerisch umgegangen sind. Seine Theorie. Da kommt 50 Jahre später der Skinner und sagt, ja, das Verhalten, wenn wir ein gewünschtes Verhalten erzeugen wollen, dann müssen wir unseren Probanden konditionierte Reflexe angewöhnen. Und das geht so, dass man ihnen immer dann, wenn sie machen, was sie sollen, eine Gratifikation gibt und immer dann, wenn sie nicht machen, was sie sollen, eins drauf gibt. Dann gewöhnen sie sich dran, dann machen sie das, was sie sollen. Und das kann man bei Ratten studieren und das hat man rausgekriegt, das funktioniert da und bei Menschen funktioniert es zwar nicht, aber so ähnlich muss man sich vorstellen, dass es dort auch wäre, bloß viel komplizierter. Zwei Theorien, grundverschieden. Wenn man aber sich dazu entschließt zu sagen, naja, eigentlich waren es alle Beiträge dazu, wie schwierig es ist, aber auch wie sehr es drauf ankommt, dass der Mensch in seinem Leben einen realitätsgerechten Bezug auf die Realität nimmt, denn sonst scheitert er. So. Wenn man das als den gemeinsamen Nenner nimmt, dann kann man sagen, ach, und der eine hat es ein bisschen so ausgeschmückt und der andere hat es ein bisschen so ausgeschmückt. Jetzt bleibt von den Theorien beiden nichts mehr übrig. Aber die Einheit des Fachs ist gewahrt auf Kosten der Erklärungen, die gegeben worden sind. Übrigens der falschen Erklärungen, die gegeben worden sind. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Man wahrt die Einheit des Fachs auf Kosten der Bestimmtheit der Erklärungen, die man, ja, an deren Widerspruch man gelitten hat. Schließlich, und damit will ich dann erstmal fertig sein mit diesem Punkt, wird die Anerkennungswürdigkeit von Theorien überhaupt ausdrücklich in sachfremde Gesichtspunkte gelegt. Die Anerkennungswürdigkeit von Theorie, warum das, was man an der Uni lernt, nicht dasselbe ist, wie was in Talkshows verzapft wird. Das liegt dann, der wissenschaftliche Charakter der Theorien liegt dann gar nicht mehr im Inhalt, den die da erzählen, sondern darin, dass sie, und das stiftet dann die Einheit des Fachs, dass man zu diesem Inhalt, den man da erzählt, auf einem Weg gekommen ist, den man erläutert. Das ist das Methodische des Denkens an der Universität. Das ist das, was jedem, der an irgendwelchen Sachen interessiert ist, an Stoff interessiert ist, immer zur gähnenden Langeweile treibt, sobald er in irgendeinem Universitätsseminar ist oder sobald er Universitätsschrift, wissenschaftliche Literatur liest. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, da steht alles dreimal drin in den Büchern. Von im Vorabschnitt als methodische Vorbemerkung. Da kommt, wie man gedenkt, die Sache zu traktieren, die man sich jetzt gleich vornehmen will. Und da steht dann drin, ja, ich mache den empirisch-kritischen Ansatz, ich befolge die Methode Karl Poppers und mache eine kühne Vermutung, aber ich prüfe es hinterher genau an der Realität. Oder ich bin hermeneutisch orientiert und mein Erkenntnisinteresse ist dieses und jenes und ich will die Sache so sehen, damit sie dann so aussieht und so zu. Und dann kommt der zweite Teil und da macht man das dann. Na, genau das, was man vorher angekündigt hat. Und der dritte Teil, der ist dann Konsequenzen und da kommt dasselbe dann nochmal in der Rubrik und das habe ich jetzt über die Sache gelernt. Die Einheit des Fachs wird jetzt gewährleistet, nicht durch den Inhalt der Theorie, nicht durch das, was sie sagt, sondern dadurch, dass man sich verbindlichen Regeln, wie man Theorien zu basteln hätte, unterzieht, dass man die für sich verbindlich macht und dass man sich an sie hält. Nachvollziehbarkeit von Theorie heißt nicht, man erklärt sich das und dann versteht man es. Sondern Nachvollziehbarkeit von Theorie heißt, wenn du mir sagst, welche Regeln du befolgt hast, dann kann ich schauen, ob du sie auch befolgt hast. Das ist wie ein Spiel, das ist wie bei Schach. Ja, wenn man sagt, den Bauer darf man nur so ziehen, dann kann man hinterher nachprüfen, ob das eingehalten worden ist. Und die Wissenschaftlichkeit dieser Ergebnisse, die Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse wird voll und ganz verlegt in die Treue gegenüber den methodischen Vorschriften, die man als für sich verbindlich vorweg bekannt gemacht hat. Großer Teil der Wissenschaft schaut deswegen so aus, dass man immer zu lesen kriegt, wie die Wissenschaftler die Gegenstände packen wollten, wenn sie es denn machen würden. Sie reden immer über das, wie sie mit den Dingern umgehen täten, wenn sie es tun würden. Und auf der Ebene findet dann viel Streit statt. Ja, deine Methode ist natürlich nicht die richtige. Jetzt wird der Pluralismus, der ja gerade durch die Methode, sollte ja der Pluralismus befriedet werden. Jetzt wandert der Pluralismus in den Streit der Methoden. Das findet er auch statt, aber jetzt natürlich erst recht unsachlich, denn eins ist ja raus, das, was überhaupt die Basis jedes wissenschaftlichen Streits ausmacht, ist raus, nämlich, dass man über dieselbe Sache verschiedener Meinung ist. Wenn man erstmal bei der Methode ist und über Methoden streitet, dann ist der Bezug auf, wovon redest du überhaupt, ja, das gibt's ja gar nicht. Ich rede von Methoden, ich rede von wissenschaftlichen Verfahren, ich rede nicht mehr von, was weiß ich, Klopstock und ich will erklären, was der sich gedacht hat oder der Enzyklika des Papstes oder die Religion oder irgendeinen Gegenstand, der erklärungswürdig wäre. In der Kategorie der Methode, da ist dann endgültig auch allen Beteiligten bewusst, dass Wissenschaft ein tautologisches Verfahren ist. Man einigt sich auf Weisen, wie man die Dinge betrachtet und hinterher schauen sie so aus, wie man sie angeschaut hat. Dass bei der Wissenschaft hinten rauskommt, was man vorne methodisch reinsteckt, das ist den Vertretern dann auch bewusst. Und da ist das verankert. Da ist durch den ganzen Durchgang des Umgangs der Wissenschaftler mit dem Pluralismus, an dem sie am Anfang mal gelitten haben, am Schluss kommt der Frieden raus, indem sie sagen, ja, das ist notwendigerweise und berechtigterweise eine subjektive Geschichte, eine bloße subjektive Ordnung, die wir in die Dinge bringen. Das ist eine, ja, das ist ein, wir werfen Netze über die Welt, damit wir Orientierung finden. Und so reden sie dann.